ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zum großen Promi-Outing von Rosa von Praunheim.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Jojo Siwa. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Die erste Krise hätten wir überstanden.
Ja, der Kopfhörer war leise gedreht.
Ich hatte kurz Panik, dass man mich nicht hört.
Technikproblem gelöst.
Aber es war nur ein Regler, den man hätte aufdrehen müssen. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, ihr hört hier Too Many Tabs, der Podcast.
Und wir hören uns jetzt auch
Und das ist ganz gut, denn wir haben ja hier diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir regelmäßig, genau einmal die Woche, um genau zu sein, fallen wir ja so in Rabbit Holes rein, ne? Und dann haben wir immer so dieses Problem, dass wir ewig im Browser hängen, dann haben wir so einen Informationsüberschuss.
Laptop stürzt ab.
Genau, und dann müssen wir zu diesen spezifischen Themen, die wir da jetzt recherchiert haben, das irgendwie loswerden. Dann sind wir zu gut informiert in Nischenthemen und dafür ist dieser Podcast da. Ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung, ne? Mehr ist es eigentlich nicht.
Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, und das machen wir heute auch wieder.
Dafür sind wir da.
Vielen Dank an euch, das müssen wir auch nochmal direkt sagen, dass ihr so fleißig Tourtickets gekauft habt. Hamburg und Köln sind schon ausverkauft, jetzt seit wir das angekündigt haben letzte Woche. Das finde ich echt krass. Es gibt aber noch einige Tickets für alle anderen Städte und wir freuen uns sehr darauf, euch da zu sehen und über eure ganzen lieben Nachrichten.
Ja, ich habe ein kleines Problem damit, weil ich habe auf Instagram in einer Impulsentscheidung gefragt, ob ich mich für die Tour blondieren soll, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich habe noch nie meine Haare gefärbt. Ich habe kein Tattoo, ich habe kein Piercing, ich habe keine Haare gefärbt, gar nichts. Ich dachte mir so, frage ich doch mal, und es waren 69% dafür. Jetzt,
okay.
Jetzt bin ich im Zugzwang, jetzt muss ich mich wahrscheinlich für die Tour blondieren.
Ja, jetzt hast du es hier noch besprochen, also musst du das jetzt machen, oder was?
Ja, weiß ich. Ja, ich überlege es mir noch, aber so, wenn die Community das will.
Das ist schon ein Gruppenzwang.
Jetzt ist es so, ja, das war jetzt irgendwie, habe ich nicht so durchdacht, dass ich das natürlich jetzt in der Öffentlichkeit.
Naja. Also ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich finde auch, du hast eine ganz tolle Naturhaarfarbe, Miguel.
Gehen da die Haare kaputt, wenn man die färbt, oder geht das so mal?
Ey, das kommt heute in meinem Tab vor.
Wirklich?
Ja.
Dann bin ich mal sehr gespannt.
Ja, Miguel, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen.
Das stimmt.
Ich war am Wochenende krank im Bett und du warst aber in London und hast, ich hoffe, was erlebt, was du jetzt hier erzählen kannst, weil man verreist ja eigentlich nur, um Podcast-Anekdoten zu sammeln.
Richtig, sonst wäre es für die Katz.
Ja.
Ich habe tatsächlich etwas erlebt, was ich hier im Podcast erzählen kann, was du auch noch gar nicht weißt, das hörst du jetzt zum ersten Mal.
Okay.
Kannst du das bezeugen? Ja,
ja, wir haben vorher nicht geredet. Wir haben uns lange nicht gesehen.
Ich habe einen Weltstar gesehen. Zufällig.
Okay.
Und zwar war es so, ich hatte Musical-Tickets bzw. Theater-Tickets für das Stück von Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja.
Die haben gerade ein Gastspiel, ist der Originalcast aus Japan, die spielen da gerade und ich habe mir das angeguckt und es ist da am West End, wo diese ganzen ikonischen Theater in London sind. Und nach dem Stück bin ich da, wollte ich halt zur U-Bahn und bin da lang spaziert und bin am Theater vorbei, in dem Ian McKellen spielt. Ian McKellen ist der Schauspieler von Gandalf.
Stimmt.
Also Weltstar, ehrlicherweise habe ich nicht so ein großes Verhältnis zu Herr der Ringe, aber dieses Gesicht hat sich trotzdem so ins Unterbewusstsein eingebrannt. Man kennt natürlich Ian McKellen.
Mhm.
Also die Situation war folgende. Ich bin an diesem Theater vorbeigelaufen und sehe dieses Plakat und war so, oh, da drin spielt Ian McKellen. Und lauf einfach so mir nichts weiter und plötzlich schießt Ian McKellen um die Ecke, also das Haus endete, ich bin dem quasi fast reingelaufen und ich schaue ihm in die Augen, mach Huah! Und erschrecke mich. Und ich habe mich
naja,
quasi...
Naja, also wenn jetzt plötzlich vor dir Gandalf aus einer Gasse schießt.
Ja, und er sieht halt auch so, so zauselig aus und man hat so dieses Gesicht, ich habe gerade über den nachgedacht und so darüber geredet, ach ja, guck mal, der spielt hier und so. Und plötzlich steht der wirklich so unmittelbar keinen halben Meter vor mir und schießt um die Ecke. Und ich habe mich erschreckt und geschrien. Und er so, und ist dann so ganz verschämt weitergelaufen.
Was hat er denn gesagt?
Ja, gar nichts. Er hat sich irritiert, mir in die Augen geguckt und ist dann an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, er hat gerade vorher Fotos gemacht und sich so umgedreht und dann so um die Ecke. Also man hat quasi, also diesen Rausch von einer Bewegung hat man noch gemerkt und ich habe mich erschreckt und habe ihm McKellen in die Augen geguckt und mich also
angeschrien.
Du hast wirklich so gemacht. Und dann bin ich weitergelaufen und die Leute guckten alle und haben sich umgedreht und waren auch so perplex von, oh, das war ja gerade einfach Ian McKellen, dieser große Schauspieler und große Aktivist auch, ja, ne? Also wirklich, also das ist so krass, er ist mir einfach erschienen und war sofort auch wieder weg. Also es war wirklich wie so eine heilige Erscheinung. Ja, das war meine Geschichte.
Ich war gestern Abend auf einer Medienveranstaltung und dann stand Matze Knob plötzlich vor mir. Da habe ich eine ähnliche Reaktion gemacht.
War er geblackfaced oder privat?
Ja, privat.
Naja, gut. Caro, es ist ja Pride Month.
Happy Pride.
Happy Pride an alle. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal ein paar Tabs mit hier in den Podcast zu einem entscheidenden Moment aus der deutschen LGBTQIA+ History. Und ich muss sagen, ich war so tief drin im Rabbit Hole dieses Mal, dass ich sogar einen Kauf getätigt habe auf eBay. Guck mal, ich habe hier eine alte Bravo mitgebracht. Die kann ich dir mal rüberreichen.
Die hast du wirklich dabei.
Die habe ich wirklich dabei. Nicht von 1991. Ja. Oh, irgendwann können wir mal so ein Museum machen mit all dem Schrott, den wir gekauft haben.
Die wir auf eBay bestellt
während
haben.
Während wir irgendwie im Rechercherausch waren.
Aber das ist ja interessant. Das ist eine Bravo von 92, die ich jetzt in den Händen hier halte. Auf dem Cover ist Harpe Kerkeling.
Ganz jung.
Ganz jung. Und blutjung. Darunter steht: Diskutiert mit, soll man schwule Stars enttarnen? Wow.
Ich finde die Formulierung schon sehr interessant.
Enttarnen.
Und diese Bravo ist eine Reaktion auf einen krassen Live-TV-Moment, um den es heute bei mir gehen soll. Die Rede ist natürlich vom großen Promi-Outing im Jahr 1991, also ein Jahr bevor die Bravo erschienen ist. Das ist über 30 Jahre her. Und bevor wir uns den Moment angucken, um den es geht, müssen wir so ein paar Protagonisten in dieser Geschichte besprechen und einordnen. Da haben wir auf der einen Seite den Namen Rosa von Braunheim. Für die, die ihn nicht kennen, das ist ein homosexueller Regisseur und Aktivist, hat viele so Avantgarde-Filme gedreht, also ist nicht so wirklich an Mainstream interessiert, hat auch viel Theater und Ausstellungen gemacht, also unzählige Projekte, eigentlich so ein rundum Vollblut-Künstler, der Anfang der 70er Jahre in Deutschland die Schwulen- und Lesbenbewegung so mitbegründet hat, durch einen Film, den er gedreht hat, der im WDR ausgestrahlt wurde, mit anschließender Diskussionsrunde, an der er sich auch beteiligt hat. Das war der Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. In dem Film hat er die Situation von männlichen Cis-Schwulen schonungslos beschrieben, für die damalige Zeit revolutionär. Mhm. Das lief 1971 im WDR und ich habe hier einen kleinen Clip mal mitgebracht. Das lief so wirklich damals 1971 im WDR.
Boykottiert Parks und Toiletten. Kommt raus aus euren Verstecken. Geht auf die Straße. Demonstriert für eure Rechte. Helft den dummen Modetucken und arroganten Schönlingen und eitlen Barschwulen.
Den Pissboden Schwulen und Parkfickern aus ihrer beschissenen Situation herauszukommen. Sex soll nicht nur Wettbewerb sein und der Selbstbestätigung dienen. Er soll zur Verständigung beitragen. Und nicht nur, wie das bei Schwulen oft der Fall ist, dass man sich nicht mehr kennt, wenn man einmal miteinander geschlafen hat.
Wir müssen versuchen, freier bumsen zu können. Wobei wir den anderen achten und ihn nicht nur als Gegenstand sehen. Die Spießer nennen uns Warme, aber die meisten von uns sind kalt und verklemmt.
Wir müssen erotisch frei und sozial verantwortlich werden.
Okay, ja, das ist ziemlich krass für damals.
Ziemlich krass für damals, ja. Also wirklich revolutionär. Das Wort Pissbudenschwule hat sich irgendwie bei mir eingebracht. Geiles Wort. Also halt sehr plain alles formuliert, aber eben halt extrem antibürgerlich und extrem fortschrittlich und progressiv für die damalige Zeit. Man könnte jetzt wirklich über den Film an sich schon Tabs schließen, was der alles ausgelöst hat und wie die Reaktionen darauf waren. Gerade auch die Diskussion, die danach gesendet wurde, ist sehr interessant. Die wird ab und zu auch nochmal im WDR wiederholt. Die habe ich irgendwann mal nachts so beim Durchseppen gesehen. Die kann ich wirklich jedem sehr empfehlen.
So ein richtiger Milestone.
Es ist ein richtiger Milestone und hat eben auch wirklich dazu geführt, dass sich Leute danach in Gruppen organisiert haben. Also die haben sich das wirklich zu Herzen genommen und sich danach organisiert. Natürlich sind wir in den 70er Jahren, also das ist alles very white und sehr männlich und sehr cis und natürlich an vielen Stellen auch so, hat so rassistische Stellen und problematic Wörter. Mhm. Aber trotzdem eben für...
Es waren die 70er.
Genau, aber trotzdem eben für die damalige Zeit super provokativ und revolutionär. Und dieses Raus aus den Toiletten, rauf auf die Straßen, hat damals dann eben wirklich funktioniert, dadurch, dass es einfach so im Fernsehen gesendet wurde. So, also Rosa von Braunheim ist der Regisseur dieses Films gewesen und man merkt auch schon daran, dass ihm die Provokation nicht fern liegt. Sowohl in seinen Filmen, wie zum Beispiel auch Die Bettwurst ist noch relativ bekannt, sieht man das immer wieder, dass er halt einfach so, ja, gegen alles, was irgendwie bürgerlich, Mainstream, heterosexuell ist, sich da eben super kreativ dagegen positioniert. funktionieren kann. Also es ist allgemein wirklich eine sehr vielschichtige und sehr faszinierende Persönlichkeit. Auch sehr zu empfehlen ist sein Tagebuch, das ich gerade lese. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das heißt Rosas Rache. Und da stehen auch so, also sowohl berufliche Sachen drin, aber auch so sämtliche Bumsereien. Ganz förmlich mit Datum versehen. Steht dann so, ich bin nach New York, Mr. World fickte mich. Sowas. Oh, also okay. Sowas. Ja, also der ist sehr gut rumgekommen. Mhm. Ist mittlerweile über 80 Jahre und immer noch aktiv. Also der macht immer noch Filme und Theaterstücke. War auch irgendwann, glaube ich, in den letzten Jahren mal bei Kurt Krömer in der Talkshow und ist eben da auch so ein gern genutzter Gast, weil er eben sehr schonungslos alles rausplaudert. Genau. Ja. Mhm. Und sehr provokativ. Und man weiß, wenn man den einlädt, dann gibt es irgendwie Radau. Und auf der anderen Seite in dieser Geschichte stehen zwei Prominente aus dem Fernsehen, nämlich Harpe Kerkeling und Alfred Biolek. Also ich glaube, die muss man nicht wirklich erklären.
Nee, finden wir beide toll, haben beide deutsches Fernsehen mitgeprägt, sehr stark. Wir pilgern manchmal auf dem Melatenfriedhof.
Zum Grab von Alfred Biolek.
Genau. Nachdem wir bei Dirk Bach zu Besuch waren, gehen wir dann nochmal vorbei.
Genau. Und ja, die waren damals eben 1991 auch schon im Fernsehen aktiv und prominent, zwar in unterschiedlichen Alterskategorien. Harpe Kerkeling war damals 27 Jahre alt, am Anfang seiner Karriere, und Alfred Biolek schon Ende 50. Aber trotzdem waren sie im Fernsehen aktiv, und heute weiß man natürlich, dass es zwei homosexuelle Personen sind. Das wusste man damals aber eben noch nicht, bis zu diesem entscheidenden TV-Moment, der am 10. Dezember 1991 passiert ist. Da war nämlich Rosa von Braunheim zu Gast in einer Sendung von RTL, die hieß Explosiv der heiße Stuhl. Mhm. Das war eine Live-Sendung und war schon als Krawall-Talkshow bekannt, in der immer eine Person mit provokanten Thesen
diese,
auf einem heißen Stuhl
diese Sendung,
hat.
Wo eine Person auf so einem Stuhl sitzt und der gegenüber sind so fünf Leute,
genau,
die eine Gegenposition haben.
Genau.
Und dann musst du dich da alleine irgendwie verteidigen.
Richtig.
Ja.
Und da werden dann eben fünf GegnerInnen dir gegenübergesetzt und du bist mit irgendeiner These, sitzt du da auf dem heißen Stuhl, mhm, und musst das da eben durchschlagen. Da gibt's sehr viele tolle Fernsehsendungen. Ja. Da kann man sich wirklich auch stundenlang mit beschäftigen. Beängstigendes Showkonzept. Angela Merkel war da auch mal in jungen Jahren. Das kann man sich auch nochmal angucken zum Thema Gewalt im Fernsehen. Mhm. Also solche
sie war
dafür, Sachen.
Ne?
Genau, sie war mega pro. Und in dieser Sendung saß Rosa von Braunheim eben im Dezember 91 auf dem heißen Stuhl zum Thema Outing. So, leider gibt es zwar sehr viele andere Sendungen noch auf YouTube zu sehen, aber diese eine spezifische gibt's nicht mehr in voller Länge. Das hätte ich wirklich sehr gerne gesehen, aber die ist im Internet irgendwie komplett verschwunden und nicht aufzutreiben. Deswegen habe ich jetzt nochmal in Rosa von Braunheims Tagebuch nachgelesen, wer mit ihm in der Sendung war. Da beschreibt er die nämlich so: Barbara Valentin, ein junger Union-Typ, ein katholischer Moraltheologe, ein schwuler Bundesanwalt und noch jemand. Das war nicht ganz geil. Er hat sich scheinbar den Namen nicht gemerkt, ja, und ist im Tagebuch so versehen und das aber auch so veröffentlicht.
Ja.
Irgendeine forgettable Person.
Ah, das heißt also, die ganzen Infos des Drumrums hast du dir jetzt aus dem Tagebuch zusammengeklaut?
Sowohl, ja,
und
aus unterschiedlichen
Sachen. Und gibt es da noch irgendwelche Snippets oder Clips noch zu finden oder wirklich gar nichts mehr?
Doch, es gibt diesen einen entscheidenden Moment,
ah, okay,
in dem er quasi die Prominenten outet. Den gibt es noch, weil er eben in anderen Beiträgen immer mal wieder so reingeschnitten und verwurstet wurde. Den kann ich dir auch direkt mal zeigen. Das hat damals dann so geklungen.
Harpe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Ich habe ihn gefragt, sag mal, würdest du dich öffentlich machen? Und da hat er mir gesagt, ja, jetzt noch nicht, aber vielleicht später. Bio an zum Beispiel. Der ist unheimlich beliebt. Gut, ja. Der Sendung, der ist morgen wieder auf dem Kanal. Warum kann der nicht einfach sagen, ich bin schwul?
Boah.
So, das ist natürlich ein Ding. Also
ja,
die ganze Situation, man merkt schon auch, als er das über Harpe Kerkeling sagt, dass dann jemand so reinmummelt, der ist schwul, das wusste ich gar nicht, und das Publikum gackert irgendwie,
ja,
so. Also es ist eine High Energy in diesem Raum.
Ja, das war so ein bisschen im Clip gerade so ein bisschen abgeschnitten, aber quasi der zweite Ausschnitt war, wo er dann hinterher noch Biolek
genau,
geoutet
das
hat.
War wohl innerhalb der Sendung, die irgendwie eine Stunde ging, waren das so diese zwei Momente. Und Rosa von Braunheims...
Er hat einen Trick angewandt, ne?
Ja.
Er hat ja eigentlich gar nicht geoutet, er hat gesagt, er hat mit ihm telefoniert und gefragt, sag mal, willst du dich nicht,
genau,
outen? Und er hat gesagt, jetzt nicht.
Ja,
da,
genau.
Also das hat natürlich überhaupt nichts mit jemandem outen zu tun.
Natürlich nicht. Und das schreibt er in seinem Tagebuch tatsächlich auch ein paar Tage vorher. Am 3.12. schreibt er, ich sagte die RTL-Sendung Heißer Stuhl über Outing ab. Zu blöd, mich rechtlich in Gefahr zu bringen. Ich rief Harpe Kerkeling an, ob er sich eventuell outen würde. Er sagte, momentan nicht. Also da merkte man schon, es brodelte. Und Harpe, mhm, Kerkeling hat über diesen Anruf eben auch mitbekommen, dass der da irgendwas plant. Und ja, das ist jetzt eben diese ganze Situation. Das ist jetzt natürlich irgendwie ein Ding. Und
ja, jetzt so brühwarm dann zu erzählen, habe ich den halt gefragt.
In einer Live-Sendung.
Noch nicht, ja.
Genau, und dass der das eben nicht, gerade nicht möchte.
Ja, ja, genau.
So, jetzt müssen wir natürlich uns nochmal vor Augen führen, das war halt 1991.
Ja.
Da gab es nahezu keine prominenten Schwulen oder Lesben und Transpersonen schon mal gar nicht. Ich glaube, Hella von Sinn war schon geoutet und Rio Reiser, so, das sind die einzigen Prominenten aus Deutschland, die mir da jetzt bei der Recherche nochmal untergekommen sind. In den USA und England gab es natürlich so Boy George und Freddie Mercury, aber selbst George Michael war da noch nicht geoutet. Und es gab natürlich auch nicht das Internet, wo man sich irgendwie connecten kann über Foren oder Grindr oder was auch immer, oder wo man auch in sozialen Netzwerken eben seine Sicht der Dinge schildern kann, sondern man war halt angewiesen auf die Presse, was möchte eine Presse veröffentlichen. Und da kommt so eine Live-Sendung natürlich irgendwie ganz gut, weil was gesendet ist, ist natürlich gesendet,
ist weg.
Ja. Und da kann man nichts mehr machen. So. Und diese Sendung hat eben auf der Höhe der AIDS-Krise stattgefunden, was ja auch ein riesen Tabuthema war, was damals teilweise noch als Schwulenkrebs irgendwie bezeichnet wurde.
Auf dem Spiegelcover.
Auf dem Spiegelcover. Und in dieser Situation sitzt da eben Rosa von Braunheim und sieht sich irgendwie in der Not, jetzt prominente Beispiele zu nennen für Leute, die eben auch schwul sind, um das zu enttabuisieren.
Ja, enttabuisieren, schön und gut, ist ja ein gutes Anliegen. Aber man setzt sich natürlich also offensichtlich komplett über die Persönlichkeitsrechte von Menschen hinweg,
voll,
die sie nicht wollen.
Genau, es ist natürlich eine super sensible und individuelle Entscheidung.
Total, du hast eben schon gesagt, also damals waren super viele, auch riesengroße KünstlerInnen ungeoutet, einfach weil damals die Gesellschaft irgendwie noch nicht so weit war. Und dazu kommt ja aber auch noch, dass es auch noch eine persönliche Entscheidung ist. Also selbst heute handhaben das ja einige noch so, dass sie es einfach privat halten wollen, aus welchen Gründen man auch immer, welche man auch haben kann.
Genau.
Das ist ja noch die Komponente, die dazukommt.
Genau, zum einen sind wir heute natürlich schon sehr viel weiter, was das angeht. Auf der anderen Seite kann man sich vielleicht so ein bisschen hineinversetzen, wie das damals gewesen sein muss, wenn man sich heute das vergleicht mit dem Outing im Profifußball zum Beispiel.
Habe ich
findet
auch dran gedacht, ja.
Nicht wirklich viel statt und das ist ein Riesenthema.
Ja.
Und zum anderen ist es natürlich eine super individuelle Entscheidung und gerade wenn man selber schwul ist wie Rosa von Braunheim oder in irgendeiner Art queer, muss man das doch irgendwie verstehen, dass Homophobie existiert und dass man auf jeden Fall, nachdem man sich in Anführungsstrichen bekannt hat dazu, auch in unangenehme Situationen kommen kann.
Naja, und teilweise das auch in sehr gefährliche Situationen.
Sehr gefährliche Situation. Es kommt ja voll auf deine individuelle Lebenssituation an. Bist du, keine Ahnung, noch in einem abusive Elternhaus, wo man das eben nicht machen kann, in irgendwelchen Jobs drin, die du verlieren kannst, wenn das irgendwie ans Tageslicht kommt oder so. Also ich verstehe total den Approach zu sagen, natürlich würde prominente Repräsentation zu einer Enttabuisierung führen, gerade in dieser Notsituation mit dem AIDS.
Ja, und du hörst so oft dann, ja, warum sagt er das nicht einfach?
Genau, und so einfach ist es aber
ist es einfach nicht. Genau,
ist einfach nicht so einfach, weil du ja natürlich ein ganz genaues Gespür dafür entwickelst, in welcher Situation du dich wem wie öffnen kannst. Und das ist ja eh dieses grundabgefuckte Ding an Outing, wo man ja auch immer so die Erzählung hat, okay, wenn man das einmal sagt, dann ist es raus. Und das stimmt ja auch schon nicht, sondern man hat ja erstmal das bei sich selber, dann sagt man das, keine Ahnung, vielleicht eng Vertrauten, ob es Verwandte oder Familie sind, Freunde, wer auch immer. Und dann muss man das ja aber jedes Mal, wenn du eine neue Person triffst, nochmal neu sagen.
Du hast total viele verschiedene Umfelder auch. Also du hast irgendwie deine Familie, du hast deinen Freundeskreis, du hast einen erweiterten Freundeskreis, du hast die Schule, du hast die Uni, du hast deine Arbeit. Du hast, also ne, das ist irgendwie auch eine Entscheidung, was teilt man wo und wie viel von sich gibt man preis, dass da irgendwie so eine Erwartungshaltung entsteht, sag das doch.
Mach doch einfach, jetzt sei doch nicht so verklemmt, so nach dem Motto.
Es gibt ja tausend Gründe, die jemand haben kann, warum man das in gewissen Situationen einfach nicht sagen will.
Genau, und das ist auch quasi das Recht von jeder einzelnen Person, das selber zu entscheiden, wann sage ich wem was. Und gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, okay, will ich das jetzt quasi in dieser tabuisierten Situation, möchte ich da von der Presse immer irgendwie drauf angesprochen werden und so. Also das ist alles super kompliziert und schwierig.
Plus bei Personen in der Öffentlichkeit gibt es ja immer auch noch eine Privatperson und so eine Öffentlichkeitsbühnenpersona. Und vielleicht passt das da ja auch dann gar nicht in den Kram, dass das Thema wird.
Genau, also es ist einfach die Entscheidung von der Person selbst, ob man das sagt oder nicht. Und das ist eben diese missliche Lage, dass man natürlich in der Theorie das nachvollziehen kann aus der Notsituation heraus. Ja, Rosa von Braunheim hat dann auch irgendwie gesagt, ist gerade ein enger Freund an AIDS gestorben. Also es war wirklich wie so ein Hilfeschrei, aber trotzdem
auf der Suche nach Repräsentationsfiguren.
Genau, geht das irgendwie nicht. Und jetzt ist diese missliche Lage eben so, dass sich diese Meinungen da total vermischen, weil zum Beispiel die Bild-Zeitung hat am Tag darauf getitelt, Pfui Rosa Schwulenverrat im TV. So, und jetzt mischt sich das natürlich mit diesen konservativen Stimmen, die halt das Tabu aufrechthalten wollen und deshalb gegen dieses Outing sind, mit den Stimmen aus der Community, die sagen, hä, Moment mal, ist es nicht die Entscheidung von jeder Person für sich? Mhm. Und das ist eben so ein schwieriges
Beides
irgendwie
Ding, schwierig.
Ist irgendwie schwierig. Und deswegen habe ich jetzt da nochmal so ein bisschen rein recherchiert, wie die Situation für Harpe und Biolek da eben war. Und Harpe, habe ich schon gesagt, war eben 27 Jahre alt, aufstrebender Entertainer. Der hätte die Karriere auch tatsächlich schnell mal vorbei sein können, auch wenn er zu den privilegierten Prominenten schon gehört. Das ist eben nicht klar. Und er war eben teilweise vor seiner Familie noch nicht geoutet. Mhm. Also da hat er irgendwie sehr lustig erzählt, ja, meine Tante war Nonne im Kloster und der musste sich das dann irgendwie nochmal erklären, was da jetzt in der Zeitung steht. Und aber was er eben auch gesagt hat, ist, seichtere Gemüter hätten sich in dem Moment wohl mit dem Föhn in die Badewanne gelegt. Also du sitzt da halt irgendwie vom Fernseher und plötzlich ist das irgendwie in aller Welt und du hast da die Kontrolle drüber verloren und musstest da irgendwie souverän drauf reagieren. Und was ich auch noch eine spicy Information fand, war, dass Harpe Kerkeling am nächsten Tag den Bambi gewonnen hat und sich da vor ein paar Jahren bei Maischberger so erinnert hat.
Ich habe einen Tag später den Bambi bekommen in Wiesbaden von Frank Elstner. Und als ich da auf der Bühne stand, dachte ich immer, alle denken, ich bin schwul, alle denken, ich bin schwul, alle denken, ich bin schwul. Jeder weiß es jetzt. Was mache ich jetzt damit? Bleib ruhig, bleib ruhig. Mhm. Und dann saß da Udo Jürgens und Walter Scheel saßen da. Und die haben sehr freundlich gelächelt, so nach dem Motto, Junge, jetzt stehst du schon durch. Und das hat die Sache leichter gemacht und es hat tatsächlich nicht geschadet. Und deswegen sage ich heute, damals war das nicht richtig, es zu tun. Mhm. Aber aus heutiger Sicht war es nicht falsch. Mhm.
Also er hat irgendwie versöhnliche Töne dafür.
Hält kein Grudge.
Aber trotzdem ist die Situation so krass, dann so ein öffentlicher Druck.
Ja.
Und Udo Jürgens sitzt da und hat ihm irgendwie aufmunternd zugelächelt. Und Walter Scheel, dessen Tochter, die Frau ist von Hella von Sinnen.
Mhm.
Also er hat da irgendwie scheinbar irgendwie zu connecten können und war da aufmunternd dabei. Aber trotzdem erzählt er, dass irgendwie keiner ihm die Hand geben wollte, außer Udo Jürgens, Frank Elstner und Walter Scheel an dem Abend. Das finde ich schon heftig.
Ja.
So, und dann hätten wir ja noch Alfred Biolek, der damals schon 57 Jahre alt war, also schon in einem gesetzten Alter. Da kommt natürlich aber die brenzliche Situation dazu, dass es in seiner Generation ein absoluter Tabubruch ist. Also der ist irgendwie in den 30er Jahren geboren und er hat sich auch lange Zeit dazu eben nicht positioniert und nicht bekannt, anders als Harpe Kerkeling, der direkt am nächsten Tag gesagt hat, ja, übrigens, ja, es stimmt, was da gesagt wurde in der Show. Gab es ganz lange keinen Kommentar von Alfred Biolek und er hat später gesagt, dass das sehr schmerzhaft für ihn war, aber es hätte eine Verspannung gelöst. Also beide haben irgendwie über die Jahre ihren Frieden damit finden können und gesagt, das war am Ende schon eine Art Befreiung, aber es ist halt irgendwie, wie wir es vorhin gesagt haben, trotzdem die individuelle Entscheidung von jedem, wann man das macht, wie man das macht und so weiter. Ja. Und der Take von Rosa von Braunheim war eben, dass aus einer Notsituation heraus privilegierte Schwule zum Outing hat zwingen müssen, weil die Community dadurch die AIDS-Krise eben in einer misslichen Lage war und natürlich prominente Repräsentation etwas gegen die Ressentiments hätte tun können. Ja, und was ich jetzt durch die Bravo erfahren habe, die ich mir auf eBay gekauft habe, in der nebenbei bemerkt auch noch ein Telefoninterview mit Harpe Kerkeling abgedruckt ist, in dem er angeblich seine Stimme verstellt habe und die wird in der Bravo als sehr weiblich, fast tuntig beschrieben, habe ich noch erfahren, dass diese Methode des Promi-Outings in den USA davor schon ein bisschen die Runde gemacht hat. Da gab es die Schwulenorganisation Queer Nation, die mit Plakaten Promis geoutet hat wie Whitney Houston, Jodie Foster und Tom Selleck, der dagegen auch geklagt hat und auch gewonnen hat. Ja, aber trotzdem, egal ob da oder bei Rosa von Braunheim, die Methode bleibt irgendwie fragwürdig und zu verurteilen, auch wenn es im Sinne ein gutes Ziel verfolgt, aber es ist trotzdem irgendwie eine falsche Methode dann am Ende des Tages. Haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, in Bezug auf Queerbaiting bei Billie Eilish, der man dann so lange Queerbaiting vorwirft, bis die Leute sich gezwungen fühlen, sich zu outen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, shady und komisch.
Ich blätter hier gerade so ein bisschen durch die Bravo, die du mitgebracht hast. Diese Riesen-Headline, soll man schwule Stars enttarnen? Und darunter gibt es so ein paar Bilder von Stars, die zu ihrer Veranlagung stehen.
Ja, ja, diese Formulierungen sind
Holly
alle so
Johnson
schlimm.
Steht dazu. Das steht hier noch. Navratilova, unfreiwillig geoutet. Boy George und Freddie Mercury, die berühmtesten Schwulen.
Ja, die berühmtesten Schwulen.
Army of Lovers, tuntige Show lässt kaum Fragen offen. Boah, das ist echt alles hammerhart.
Das ist aber auch ein Motto für die Too Many Taps Tour, können wir auch mal
sagen.
Ja. Also abschließend möchte ich das Ganze jetzt noch mit dem Tagebucheintrag von Rosa von Braunheim nach dem Outing. Am 22.12., zwei Tage vor Weihnachten, hat er in seinem Tagebuch notiert: WDR-Sendung Ich stelle mich. Ich wurde allein befragt, erschien im rosa Frack und war schlagfertig. Danach alle in eine Schwulenkneipe. Irre Stimmung, ich traf einen stämmigen Bodybuilder, der mich in seine Wohnung nahm. Er tanzte nackt Samba, dann das Bett krachte zusammen, sang in Spanisch Liebeslieder, tollstes Sexerlebnis, schade, dass keine Kamera dabei war. So, damit schließe ich diese Tabs für diese Woche.
Bevor du den Tab jetzt schließt, ich habe noch eine Entdeckung gemacht in der Bravo von 92. In der Mitte der Bravo, da wo in meiner Jugend immer die Nackten drin waren,
ja,
ist das Fernsehprogramm.
Ja, das war eine andere Zeit.
Da war Fernsehen noch richtig...
Da hat die Jugend noch Fernsehen geguckt. Aber Nackte sind trotzdem drin.
Ja, sind trotzdem drin?
Ja, ja.
Okay, hab ich noch nicht gefunden. Naja, gut. Gehen wir mal an meine Tabs. Ich freue mich ja immer, wenn ich Arbeitsaufträge aus der Community kriege. So auch heute. Und ganz zufällig passt es auch wunderbar in den Pride Month, als hätten wir es geplant. Mir haben einige Leute bei Insta geschrieben, ob wir hier mal drüber sprechen können, was gerade bei JoJo Siwa abgeht.
Oh ja.
Und ich muss sagen, auch meine Timelines waren in den letzten Wochen voll mit JoJo Siwa-Posts. Aber ich bin bisher so ein bisschen dran vorbeigeslidet, weil ich inhaltlich gar nicht im Thema war. Überhaupt nicht. Bis jetzt, ich habe mich da jetzt mal eine ganze Zugfahrt lang reinbegeben ins JoJo Siwa Rabbit Hole. Und das hat tatsächlich auch was mit dem Thema zu tun, über das du hier im Podcast schon mal gesprochen hast, als die liebe Svea Maus zu Gast war bei uns, nämlich die Show Dance Moms.
Oh ja, da hat sie angefangen, ne?
Genau.
Daher kommt sie.
Dance Moms, die Show, in der Kinder von ihren überehrgeizigen Müttern zu kleinen Profitänzerinnen
gedrillt werden
und gequält werden und von der Tanzlehrerin Abby Lee Miller angeschrien werden, dass sie zu schlecht sind oder zu dick oder was auch immer. Alle heulen, alle schreien, die
Herrliches
Lehrerin, die Mütter, die Kinder... Alle. Herrlich, ja. Wie ist das in der Show nochmal ausgegangen? Es war irgendwie so, dass die Show abgesetzt wurde, ich glaube 2020, weil Abby Lee irgendeinen rassistischen Kommentar gemacht hat.
Ja, und sie ist auch krank geworden. Also es war irgendwie, es war auf jeden Fall eine messy Situation.
Naja, auf jeden Fall in dieser Welt war JoJo Siwa mittendrin seit 2013. Also schon von klein auf in dieser Showwelt drin. Hier ist wirklich nochmal ein abgefahrener Clip aus Dance Moms, was vielleicht hilft, so ein bisschen dieses ganze Drama zu verstehen, in dem die Kinder da drin stecken.
You know, your hair is getting really dark. We're gonna need to lighten this up.
I have been dyeing my hair since I was like 2, maybe 1.5.
Natürlich.
I'm not a natural blonde. I'm actually a natural brown. I get brown roots, so I have to dye it so it looks like I'm a natural blonde.
Abby can't say we didn't go all out. We went all out.
Yeah, we didn't allow.
So viel zum Thema Haare blondieren, Miguel. Also ich glaube, du schädigst deine Haare nicht so sehr wie
JoJo
ein Kleinkind, das seit sie ein Jahr alt ist, von der Mutter die Haare gebleached bekommt. Mhm,
früh übt sich, Caro. Ich glaube, du bist gegen Erfolg. Wenn man das so kritisiert, kann das
ja,
sein?
So kann man das sehen. Ich finde das so krass. Also das zeigt
Willst du nicht
so
alles tun für Erfolg, oder wie?
Also diese Kinder, die werden also von klein auf präpariert, angezogen, der Style, die Personality, alles ist permanent auf Max gedreht in diesem Universum. Und JoJo Siwa ist bei Dance Moms sogar dann auch noch rausgestochen, also unter diesen ganzen extra Personalities war sie nochmal extra extra, weil sie so eine sehr überdrehte Art hat und da auch angeeckt ist oft mit Abby Lee. Sie hat super bunte Outfits immer an, sie sieht wirklich aus, als hätte sie sich in Elton Johns Kleiderschrank gewälzt, wäre dann mit so Glitzerbastelkleber aus der Kita eingerieben worden und damit Skittles beworfen. Das ist JoJo Siwa's Style. Und sie hat immer eine riesige Schleife auf dem Kopf, das ist ihr Markenzeichen.
Mhm. Wie Minnie Maus.
Wie Minnie Maus. Nach dieser Zeit bei Dance Moms, ich glaube, das waren 2 Staffeln, wo sie dabei war, ist sie dann Influencerin geworden, Sängerin geworden. Sie hat regelmäßig bei Nickelodeon vor der Kamera gestanden, seit 2015, dem Kindersender, über den wir hier auch schon mal ausgiebig gesprochen haben. Also ein richtiger Childstar.
Ja, also sie war einfach nur in ganz herrlichen Umgebungen zu Hause
ganz
als
toll,
Kind.
Ja. Sängerin, sehr gute Tänzerin natürlich. Sie hatte zeitweise einen Listing im Time Magazine unter den 100 Most Influential People in the World. Und das haben wir nicht so richtig mitbekommen. Ist nicht unsere Generation, aber so bei Kindern ist sie halt ein ein Hit.
Ja, das ist halt so, das ist deren Miley Cyrus ein bisschen.
Ja, genau. Super bunt, super happy, Sparkles, Glitter, Schleifen. Sie spricht auch tatsächlich immer, als wäre sie permanent auf Zucker in so einem Sugar Rush. Kann ich dir mal zeigen, hier macht sie so zum Beispiel eine Roomtour.
Hey everyone, it's JoJo. Welcome back to my YouTube channel. You guys, today I am so excited because it is finally time for my brand new bedroom makeover.
Da reagiere ich wie du, wenn du Ian McKellen siehst. Wow! Ja, das ist she's a lot. Es gibt hier zum Beispiel auch noch einen Clip, wie sie Northwest babysittet. Northwest, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, irgendwie ziehen sich diese Kreise in diesem Podcast immer enger.
Ja.
Da reagiert sie so.
Hi! You look so cute! I love your outfit! Oh my gosh, you are adorable, this hair. Hi, she told me you'd have colored hair.
She told me you have colored hair.
Ach, der
Liebe. Da kommt Northwest verkleidet als Jojo Siwa. Besser verkleidet, als sie als Simba verkleidet war, muss
natürlich,
man sagen.
Ja.
Also genau, das ist so ein bisschen das Universum. Sie ist da mitten im Showbusiness drin und sehr erfolgreich. Sie ist eine richtige Marke geworden. Sie hat eine eigene Bowtie-Brand, also so diese riesen Schleifen auf dem Kopf. Sie hat ein eigenes buntes Modelabel bei Walmart, also so richtig Mainstream-Artist. Und immer mehr ging es dann aber Richtung Musik. Bekannt von ihr ist zum Beispiel der Song Boomerang. Das war so ein Anti-Mobbing-Hit. Können wir auch mal reinhören.
Catch us if you can. Hey! Talk to the phone like they're all alone. Hide behind the screen cause it's just so mean. But we don't play it like that. We don't even fight back.
Das war vor 8 Jahren. Zum Beispiel ein Song. Also kriegt man schon so ein bisschen so ein Vibe von dieser sparkly, bunten Popwelt, in der sie zu Hause ist. Geoutet hat sie sich dann 2021. Sie hat zum Beispiel auch bei Dancing with the Stars, das ist die US-Version von Let's Dance, mitgemacht und hat da auch, ich glaube, auch zum ersten Mal dort in einem Same-Sex-Team getanzt mit einer Frau und war dann
Wie
später.
Wie alt war sie da?
Ja, so 18.
Ah, das ist schon krass.
Das ist schon sehr früh. Und natürlich sehr exposed. Und sie war dazu aber auch immer so ein bisschen so eine controversial Figur, weil sie auch so sehr, also einfach dieses sehr laute und immer sehr raushauen von irgendwelchen relativ unreflektierten Takes. Also hat man schon so ein bisschen
sie ist halt 18 gewesen.
Sie ist 18 und inzwischen ist sie 21 Jahre alt, also vor 2 Wochen geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Volljährig in den USA. Und zu diesem Anlass hat sie sich ein komplettes Rebranding jetzt überlegt und will sich quasi als erwachsen gewordener Popstar etablieren. Das sind ja Prozesse, die man bei sehr vielen ehemaligen Kinderstars beobachten konnte.
Auch Miley Cyrus, gutes Beispiel.
Bestes
damals,
Beispiel,
als sie dann
getwerkt
hat. Da.
Sie hatte ihren Wrecking Ball-Moment, nackt auf der Abrissbirne und wollte einfach plötzlich so super shocking sein, um dieses Hannah Montana-Ding abzustreifen. Ja. Haben wir alle mitbekommen und muss sagen, für sie ist es ja irgendwie jetzt gut gelaufen.
Ja, das ist einfach dann, glaube ich, auch eine Strategie, die ja auch mit Managements zusammen besprochen und geplant wird.
So einmal so ein Bang.
Genau, also jetzt, übrigens, ich bin jetzt erwachsen und danach kann man sich dann so ein bisschen einpendeln und wieder rekultivieren.
Genau, irgendwie musst du es schaffen, da jetzt irgendwie eine ganz neue Facette von dir zu zeigen.
Ich habe jetzt Sex.
Um wahrgenommen zu werden als
erwachsene, normale, eigenständige Persönlichkeit und kein Disney Channel Teenie Star.
Genau, und jetzt kommt eben Jojo Siwas Rebranding-Moment. Sie erfindet sich völlig neu, sie bringt einen neuen Song raus, auf den sie dann schon langsam so ein bisschen anteast im Internet. Ich zeig dir mal den Anfang des Songs. I was a bad girl. I did some bad things. Ja.
Sie ist jetzt rockig.
I was a bad girl. I did some bad things. Das
damit
ist
meint
jetzt
sie Dance Moms.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also es cringed schon. Und zum Thema Look-Rebranding, Miguel, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was du da siehst.
Ja, also sie hat Make-up, sie hat sich schwarze Augen geschminkt, es sieht fast so ein bisschen Metal-mäßig aus oder so wie Venom von Marvel.
Es sieht aus wie bei Kiss.
Ja, genau, so ein bisschen Kiss, Metal-Rock, Glam-Rock, 80er Jahre, ja. Sie hat ein Iro.
Ja, es ist jetzt so nach oben irgendwie hochtopierte, crazy Frisur.
Also es ist allgemein jetzt, ja, es ist ein Rebranding. Es ist nicht bunt, sondern es ist auch blau-grau, dunkel-schwarz gehalten.
Mhm.
Also man merkt auf jeden Fall, es ist eine neue Era angebrochen.
Sie hat die bunten Sparkles getauscht gegen die Black Sparkles.
Genau, ja, sie ist jetzt Schwarzglitzer.
Ja, sie hat die Schleife weggelassen und das Internet stand da natürlich mit Memes parat. Sie ist jetzt Schwarzglitzer. Mhm. She's a completely
ganz neue Person.
New person. Und sie hat in dieser Zeit halt einfach öfter so ein bisschen reingecringed. Es gingen auch Videos viral, wie sie besoffen in Disneyland.
Das hab ich gesehen.
Den 21. gefeiert hat. Das können wir auch nochmal reingucken. Ja. I'm drunk as fuck right now. Also drunk as fuck. Und da gibt's eben so peinliche Szenen, wie sie im Disneyland dann irgendwie auf Fans trifft und dann will, dass sie den Song mitsingen, aber die können den Text gar nicht.
Ah.
Das ist alles irgendwie sehr unangenehm gewesen, was da Song- und Rebranding-mäßig so gelaufen ist. Und jetzt hat sie eben angeteased, no one has made this dramatic of a change yet. No one in my generation, this extreme of a switch. I'm the first of the generation. It's very scary, but someone's got to do it.
Ja.
Also sie legt sich die Stakes schon selber sehr hoch.
Sie ist ein kompletter Main-Character.
Sie ist wirklich ein Main-Character und wir leben alle in ihrer Welt.
Ja.
Und ich kann jetzt nochmal so ein bisschen diesen Song, auf den sie dann ja wirklich jetzt so hingearbeitet hat. Ich zeig dir einfach nochmal den Chorus. Dann haben alle ein Gefühl. Also sie macht in dem Song dann so mit verschiedenen Frauen rum. Und es gibt auch so eine Szene, die im Internet immer als Dry Humping on an Island beschrieben wird. Weil es natürlich noch irgendwie kinderfreundlich halten muss, weil sie natürlich die Fans nicht verlieren will. Reibt sie sich dann an so Tänzerin. Es ist alles sehr gemein. Das Internet ist sehr böse. Und natürlich hat sie da Backlash bekommen. Ein Kommentar, musste ich sehr lachen. If I saw this outside my house, I'd scream. Weil sie also so sehr, sehr krasse Dance-Moves, die im Moment sehr, sehr oft parodiert werden, wo sie irgendwie so, das seht ihr jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber sie
aber es sah sehr eindrucksvoll aus, was Caro hier gerade vorgetanzt hat.
Sie shaked around a lot. Ja, andere hat geschrieben, I think my karma is having to listen to this song. Also es ist schon...
Ach, die Leute sind so gemein.
Die Leute sind gemein. Es ist irgendwie so, ja, das, wie sie da aussieht, es ist so, wie ein Kind sich vorstellt, wie ein erwachsenes Outfit. Irgendwie alles ist so dunkel und rockig.
Groß.
Gruselig.
Muss man Angst haben.
Ja, andere sagen
aber ich
einfach
der
just
Song,
ick.
Der Song bangt doch aber ein bisschen, oder?
Ja, ein bisschen schon,
ich
aber...
Ich sehe mich dazu schon hier die Hüften schwingen.
Ja, okay,
oder?
Dann bist du wahrscheinlich einer der... Also, ja klar, also viele finden den geil, aber sehr, sehr viele Leute finden ihn auch richtig scheiße. Karma hat auf YouTube nach 10 Tagen über 1 Million Dislikes angesammelt.
Ui.
Das ist alles irgendwie ein bisschen unangenehm.
Sie ist in ihrer Rebecca Black Era.
Ja, und das ist alles schon genug Shade, den sie da erfahren muss. Aber dann hat JoJo Siwa noch das hier rausgehauen.
I wanted to start a new genre of music. And they said, what do you mean? And I said, well, it's called gay pop.
Ja.
Also sie möchte ein ganz neues Genre erfinden.
Ein ganz neues Musikgenre.
Oh, das nennt sie gay pop.
It's called gay pop.
Also als gäbe es noch keinen
Gay-Pop.
Nee,
da müssen irgendwie Elton John sich gedacht haben, ach so.
Ah, Moment mal.
Ja. Also ja, auch wenn es vielleicht kein offizielles Genre gibt, was Gay-Pop heißt, ist natürlich Gay-Pop around
es gibt sehr viele
Decades.
Playlists, die Gay-Pop heißen.
Ja, also mussten wir jetzt auch nicht alle hier aufzählen, aber Elton John, Madonna, Lady Gaga, aktuell Kim Petras, Troye Sivan, Charlie XCX, Phoebe Bridgers, Pet Shop Boys, Freddie Mercury,
Ross
Boy
Anthony.
George.
Natürlich, nicht vergessen.
Mika, Chaperone aktuell. Also du kannst ja wahnsinnig viele KünstlerInnen aufzählen, auch sehr diversifizierte Kunst produzieren, die alle irgendwie in eine Schattierung von Gay-Pop fallen. Das ist schon echt ein Ding, was man erstmal raushauen muss.
Es ist ehrlicherweise vermessen.
Ja, und sie hat natürlich einen Shitstorm geerntet. Also hier dieses Video, was ich dir gerade gezeigt habe, das war ein Stitch mit Sarah und Tegan. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so auch Gay-Pop-Artists, Schwestern, die einfach nur so eye-rollend da sitzen.
Oh, nein.
Ob dieses ja, sehr vermessenen Statements, ich habe gerade Gay-Pop erfunden, Leute, wow.
Ich hatte eine Idee.
Ja, das hat ihr natürlich auch direkt eine Parodie bei SNL eingebracht, Weekend Update. Kann ich dir auch mal eben zeigen.
That's who I call it. I'm a bad girl now.
Yeah, Jojo, this is a very different look. You know, we're all used to you wearing outfits like this. But now it's this.
Yeah, that's a pretty big change. I used to be Rainbow Sparkles, and now
I'm Black Sparkles. I look like if a figure skater joined a street gang.
Ja, also das hat nicht lange auf sich warten lassen. Es ist alles ein bisschen funny. Und sie hat sich da jetzt auch keinen Gefallen getan. Es ist alles auch ein bisschen cringy. Aber irgendwie haben wir auch mal wieder so einen Fall von... Ja, es ist irgendwie auch natürlich auf eine Art irgendwie tragisch. Dieses Kind ist, seit sie 2 Jahre alt ist, irgendwie mit irgendwelchen Rainbows besparkelt und kriegt die Haare gebleached und findet in der Öffentlichkeit statt und muss immer irgendeine Persona verkörpern. Also entweder war die noch nie in ihrem Leben.
Eine Sekunde mal echt.
Eine Sekunde echt. Oder sie ist einfach komplett sie selbst. Sie ist komplett das. Vielleicht ist sie einfach ihre Personality genau das und dann machen sich Leute noch darüber lustig. Das ist auch scheiße. Also wie man es dreht und wendet, hat sie einfach gerade keine richtig gute Zeit. Und wenn ihr Verständnis jetzt einfach ist, nicht mehr bunter Glitzer, sondern schwarzer Glitzer, vielleicht ist das einfach ihre Form von Rebranding, die auch okay sein kann. Und die Erwartungen waren einfach wahnsinnig hoch an diese 20-Jährige, jetzt 21-Jährige, die irgendwie gedacht haben, okay, kriegen wir jetzt irgendwie, was bekommen wir jetzt? Was Großes, was ganz Neues? Aber am Ende haben sie halt JoJo Siwa bekommen, wie sie lebt und lebt. Da habe ich auch einen geilen Kommentar von einem TikToker gelesen. Maybe that's the point. Maybe JoJo is just JoJo. That's who she is. She drives around a car with her face all over it. I don't think it should come much of a shock to people. That's just who she is.
Ja, am Ende ist sie einfach JoJo Siwa.
Sie hat es auch einfach super schwer. Sie hat bis vor kurzem Content für Kinder gemacht und sich selbst verhalten wie eine 8-Jährige, bis sie 21 war. Mhm. Das ist ja auch mal diese Erwartung an diese Childstars, dass die selber rüberkommen sollen. So zeitlos, als ob sie nicht altern und so weiter. Und dann, oh, boom, musst du es irgendwie schaffen, das zu sprengen. Will jetzt eine neue Zielgruppe erreichen. Gleichaltrige, die bisher ihre Videos eher gehatewatcht haben. Das ist einfach eine richtig, richtig schwierige Ausgangsposition, in der sie da ist.
Total. Und ich glaube, ich würde da auch mit der großen Bewertung noch ein paar Jahre abwarten, wie sich das so entwickelt. Mhm. Das lernt man ja auch aus diesen Geschichten von Miley Cyrus und so, dass das natürlich jetzt quasi ein Bruch ist, worauf aber immer noch etwas folgt. Also das ist jetzt quasi nur, um dieses alte Image abzulegen. Da muss man jetzt einfach provozieren und rumstänkern und peinliche Videos machen und dann ist man in aller Munde und wird auch kurzzeitig verarscht. Und dann wird man gucken, was daraus wird.
Ja.
Ne?
Ja, und um den Bogen jetzt nochmal zu schlagen zu deinem Tab, kann man natürlich auch drüber reden, also dann sagen Leute, empfinden dieses Musikvideo, was sie da produziert hat, als super cringe, so mega oversexualized und sagen, sie ist so tryhard sexuell die ganze Zeit und irgendwie wirkt wie so eine Karikatur ihrer eigenen Queerness, aber naja. Es ist halt ihre Form, wie sie ihre Queerness repräsentiert und das muss man ihr auch zugestehen. Also da natürlich, dreht sich diese Debatte natürlich auch, kann sehr schnell kippen in die andere Richtung. Also zum
total,
einen die sie kritisieren natürlich für diese Cringe-Aussage, ich habe Gay-Pop erfunden, aber gleichzeitig ist sie eine junge Frau, der man beim Erwachsenwerden in der Öffentlichkeit zuguckt und die jetzt gerade irgendwie für sich einen Weg findet, das nach außen zu kommunizieren und da hat ja auch jeder ein Recht auf seine eigene Queerness.
Da muss man auch vor allem immer genau mit drauf gucken, aus welcher Richtung da jetzt der Hass kommt. Also es ist natürlich auch schnell mal gemacht, dass sich über eine junge lesbische Frau lustig gemacht wird, die sich da ja jetzt exposed und das macht. Ja, also muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Mal wieder ein Schalt da, mal wieder, was passiert, wenn Kinder ihr komplettes Leben vor der Kamera leben und alle kriegen es mit und wir alle waren mal cringe, letzte Woche noch und auch, und auch früher. Also, und
ja,
wie du schon sagst,
kriegt man es halt mit dann.
Wie du es schon sagst, genau. Aber immerhin kriegt sie natürlich Aufmerksamkeit, die sie will. Für dieses Rebranding. Und wie sie selber sagt, Karma makes you listen, Karma makes you ask, Karma makes you confused. Das können, glaube ich, alle irgendwie unterschreiben. Und ja, damit hat sie dann am Ende ja irgendwie vielleicht genau das bekommen, was sie wollte. Und da würde ich auch sagen, good for her. Ja, das war's mal wieder für heute mit Too Many Tabs. Wenn ihr zu Hause offene Tabs rumliegen habt, Rabbit Holes, in die ihr reingefallen seid, dann schickt die uns doch gerne. Ihr erreicht uns zum Beispiel per Mail unter toominitabs@ndr.de. Wolltest du gerade schon sagen?
Ich habe schon angesetzt.
An, ne?
Ja, ja.
Dann sag du doch vielleicht die Socials.
Ja, die Socials, die sind bei dir @carovorps und bei mir @miguelrausa. Die DMs sind offen. Da könnt ihr uns immer schreiben, die Rabbit Holes schicken, aber auch so folgen, wenn es zum Beispiel ein bisschen Begleitmaterial. Manchmal posten wir auch noch ein paar Sachen. Ich kann zum Beispiel mal die Bravo von Harpe Kerkeling hier.
Oh ja.
Die kann ich noch mal posten. Ja, also folgt und schreibt da gerne jederzeit.
Ja, dann hören wir uns alle nächste Woche wieder und jetzt gibt's noch eine Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Heute haben wir mal wieder eine exklusive Podcast-Empfehlung für euch, weil der Podcast, den wir euch heute empfehlen, der kommt erst morgen online, aber ihr könnt ihn natürlich heute schon abonnieren.
Und zwar ist es Die Millionendiebin.
Aha.
Und es dreht sich um die wahre Geschichte von Mirnesa, die 2022 einen Mann kennenlernt, in den sie sich verliebt. Und dieser hat sie dann auf die Idee gebracht, ihren Arbeitgeber zu bestehlen, eine Geldtransportfirma. Es klingt alles sehr spannend und der Trailer klingt auch sehr vielversprechend.
Stell dir vor, du klaust Geld.
Du musst dir das so vorstellen, in dem Raum sind Millionen. Das hätte jeder machen können.
Du fliehst damit ins Ausland und lässt dein altes Leben komplett zurück. Du wirst international gesucht und du bist jetzt die Millionendiebin.
Ich sag's dir ehrlich, ich sehe mich nicht als den Kriminelle.
Ich bin Joost und ich erzähle in diesem Podcast die unglaubliche Geschichte der Stuttgarter Millionendiebin.
Ich muss da immer an Lupin denken. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie kennen. Der wird da ja auch für seine trickreichen Diebstähle gefeiert.
Aus meiner Sicht hat es eher was von so einer Loverboy-Geschichte.
Im Oktober 2022 klaut Mirnesa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma.
Ich sag's dir ehrlich, wenn das Geld nicht so schwer gewesen wäre oder ich hätte noch mehr eingepackt.
Sie träumt von einem besseren Leben und begeht den vielleicht größten Fehler ihres Lebens. Warum hat sie das gemacht? Wie wurde dieser Diebstahl geplant? Und wo ist das Geld? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns durch Akten gewühlt und auch mit der Polizei gesprochen.
Also früher hat ein Kollege immer zu mir gesagt, einen gewissen Jagdinstinkt brauchst oder solltest du entwickeln. Und das machst du dann. Du beißt dich dann schon rein in den Fall und guckst, was passiert und wie geht's weiter.
Bei dieser Recherche wurde ich immer wieder überrascht. Denn Mirnesas Geschichte hat einige Plot-Twists, mit denen ich niemals gerechnet hätte.
Hab ich nur gesagt, was hat nicht gemacht, das hat nicht gemacht. Warst du so blind, so dumm, so naiv?
Hört gerne rein. Die Millionendieben ab dem 13. Juni in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich habe immer geguckt, ob die Polizei da ist oder hinter uns fährt oder es war wirklich, ich war unter Strom die ganze Zeit, war ich unter Strom. Ich lag halt immer so hinten, dass man mich ja nicht sieht.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich sehe keine Nackte.
Nee, warte mal, ich guck mal.
Ich glaube, die gab's da noch nicht.
Ich habe doch vorhin irgendwelche Nackten gesehen oder war es auf meinem Handy?